Kontext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute ist es mir wirklich eine echte persönliche Freude, den lieben Ali Malocci hier mit mir am Mikrofon zu haben. Wir sprechen zum Thema Future Skill Emotionsregulation. Hallo lieber Ali, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und gesprochen, deswegen ist mir eine riesige Freude, dass du heute mein Gast bist tatsächlich.
Ich danke dir. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben damals und du damals schon einer der schillernden Figuren warst in dieser ganzen Szene und nach, ja doch, jetzt über eine Dekade immer noch so in Verbindung zu sein, dass wir uns wirklich freuen, uns zu sehen, das ist ehrlich gesagt das Schönste gerade.
Ja, das ist toll. Ich mag es auch und ich glaube, es gibt natürlich trotzdem den einen oder die andere, die sagen, Ali, habe ich schon mal gehört, hilf uns mal auf die Sprünge, wer bist du?
Also in die HR-Welt bin ich eingestiegen vor über 12 Jahren, glaube ich, da habe ich ein Portal gegründet, damals Watchado, eine Berufsorientierungsplattform für Kinder, die aber auch gleichzeitig als Employer Branding agiert hat für Unternehmen damals. Das habe ich aufgebaut, habe es dann übergeben an das Management und habe dann begonnen, für das Zukunftsinstitut zu arbeiten, habe Bücher geschrieben zum Thema Zukunft der Arbeit und was mir immer wichtig war, mein Leben lang war immer die Arbeit mit Kindern, um Kinder quasi mental vorzubereiten auf die Welt, wo wir sind. Und das hat dazu geführt, dass auch immer mehr Unternehmen und Personen so mit mir arbeiten wollten zum Thema, wie verändern wir unsere Persönlichkeit, mit der Welt mitzuwachsen. In den letzten Jahren habe ich dann auch für Gerald Hüther gearbeitet und habe die Akademie für Potenzialentfaltung in Österreich mit aufgebaut. Da hatte mein eigenes Institut, das sogenannte Future One Leadership Institute oder Ownership Institute for Human Development, wo wir eigentlich seit 5 Jahren einfach Menschen global entwickeln. Das kann in großen Unternehmen sein, von einer großen Red Bull bis zu einer Lufthansa. Das kann sein bis in Schulen bei Kindern. De facto geht es darum, Menschen zukunftsfit zu machen. Und ich bin so jemand, ich gründe Dinge, wo ich das Gefühl habe, du kannst die Menschheit auf die Zukunft vorbereiten. Und ab und zu hatte ich auch Vorträge, im Jahr so 150 Vorträge weltweit, vieles auf Englisch und arbeite de facto global, lebe aber in Österreich und mache viel in Deutschland und der Schweiz.
Mhm. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann denke ich mir, wow, wen er da alles trifft, ja, du bist ganz viel mit Politikern auch im Gespräch und dann merkt man halt, du hast dir da einen Hebel aufgebaut, um auch Dinge zu bewirken, ja, du hast einen riesigen Zugang, ich würde fast sagen, zu den Herzen der Menschen auch, ja, wenn der Ali kommt, dann hören die alle zu und deswegen ist es auch schön, heute mit dir mal über die Zukunft der Arbeit zu sprechen, wobei ich schon den Begriff immer wieder so ein bisschen fragwürdig finde, ja, wir hatten New Work, das ist, sagen wir es ehrlich, durchgenudelt worden, ja, man hat es fehlinterpretiert als reine Feelgood Geschichte mit spirituellem Touch und so weiter, hat es schon nicht verstanden, jetzt haben wir das neutraler Zukunft der Arbeit und denke ich immer, ja, warum reden wir eigentlich nicht über jetzt, über unsere Arbeit, ja, immer so über diese Zukunft, warum machen wir da so ein Getue drumherum?
Naja, wenn du über die Zukunft redest, kannst du der Gegenwart ausweichen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Also als ich damals beim Zukunftsinstitut gearbeitet habe, war ich auch offiziell Zukunftsforscher, Trendforscher, whatever. Und der erste Satz, den ich immer gesagt habe, war, Leute, Zukunft gibt's nicht.
Ja.
Also das ist eine Vorstellung. Es gibt 1 Million verschiedene Zukunftsmöglichkeiten, eigentlich unendlich viele. Das Einzige, was wir wirklich haben, wir Menschen, das Einzige, was wir haben, auch du und ich, Stefan, ist jetzt der Moment. So ist es. Auch wenn du später deine Familie siehst, deine Kinder siehst, das ist nur ein Vorhaben in der Zukunft. Und wenn du sagst, heute früh hast du mit dem und dem telefoniert, dann ist das schon wieder eine Erfahrung, die eigentlich nur eine Erinnerung ist an die Vergangenheit. Das heißt, de facto ist die Frage immer Handlungsfähigkeit. Was kannst du jetzt tun? Und dann ist die Frage nach dem Wirkungskreis. Bist du dir bewusst über die 90%, die du nicht beeinflussen kannst, aber gleichzeitig die 10%, die du beeinflussen kannst? Und ich glaube, das Wichtigste, was wir in der Arbeitswelt verstehen müssen, ist das Thema der Wirkung. Und wir müssen, glaube ich, proaktiv beginnen, uns die Frage zu stellen. Wer bin ich wirklich, wenn ich diesen Job nicht mehr habe? Kann ich damit umgehen, mit dieser Frage? Ja. Weil es ist dieses Loslösen, das dich dann dazu bringt, dir auch die Frage zu stellen, was kann ich noch alles sein für mich selbst? Und das sind gerade die Fragen, die sich viele Menschen stellen. Und natürlich beeinflusst das Zukunft. Aber wie gesagt, Zukunft ist für mich etwas, du kannst es gut hernehmen, um dich daran abzuarbeiten und Bilder zu bauen. Aber auch wenn du sagst, ich will jetzt nach Bonn fahren und ich will morgen in Bonn sein, dann musst du schon heute losfahren. Und dir die Frage stellen, in welche Richtung fahre ich? Und mir geht es immer darum, besser über die Gegenfahrtsforschung zu reden, über das Jetzt, über die Handlungsfähigkeit, anstatt immer zu sagen, ja, wie wird es morgen mal sein? Und ich glaube, dass wenn die Gesellschaft ganz viel über Zukunftsbilder spricht, je mehr sie über Zukunftsbilder spricht, umso mehr hat sie Angst. Mhm. Weil das Gegenteil wäre die Freude und die Neugierde, aber das machen die wenigsten. Weil wenn einer mal aus der Neugierde die Zukunft gestaltet, sagen alle, du bist ein Utopist, sei mal Realist. Aber wenn es aber wenn es um das Negative geht, da sind wir alle bei Zukunftsthemen. Die Zukunft wird schlimm. Da sagt auch keiner zum anderen, ja hallo, sei mal realistisch, ja, das ist ja noch nicht besser.
Genau, und dein neues Buch, das jetzt gerade rauskommt, heißt ja Bock auf Arbeit. Das Null hast du bewusst in Klammern gesetzt. Und was ich besonders cool finde, ist dieser Untertitel, wie du wirst, was morgen zählt. Und da war dann auch so der Impuls, dass ich sage, Mensch, lass uns doch mal unterhalten, weil es wird ganz viel drüber geredet, was wir jetzt alles lernen müssen, damit wir in der Zukunft irgendwas können.
Ja.
Future Skills, ja. Da hatte ich jetzt ein anderes Interview mit dir damals im Zug, als ich auf einer Anreise zu einem HR-Event war, gehört. Und da hast du von einem Future Skill gesprochen, den ich so in dieser Aufzählung bislang noch nicht kannte. Und den fand ich unheimlich spannend. Emotionsregulation. Musstest du vielleicht ganz kurz mal kurz sagen, was genau ist das überhaupt und warum ist dieses Thema ein relevantes für dich?
Also die größte Superpower in deinem Leben ist es, gute Entscheidungen zu treffen. Und gute Entscheidungen triffst du allerdings, wenn diese nicht getriggert sind von Dingen, die im Außen dir Angst machen oder Dinge, die dich hochleben lassen. Weil wenn du Dinge im Außen hast, wo du denkst, wow, ich bin unbesiegbar, dann triffst du Entscheidungen, wo du vielleicht an deinen anderen Tagen dir denkst, oh mein Gott, was habe ich mir da aufgeheizt? Und dann gibt es vieles, was im Außen passiert, das dich unfassbar triggert, das dir Angst macht. Und dann triffst du da wieder eine Entscheidung. Und alles, was im Außen passiert, tut nichts anderes, als in dir Emotionen nach oben zu schießen. Also blödes Beispiel, würde jetzt morgen der Ukraine-Krieg aufhören, wären ganz viele Menschen glücklich. Was ich auch verstehe, wäre ich wahrscheinlich selbst. Wenn aber plötzlich der Iran-Krieg jetzt quasi losgeht, wie letzten Samstag, sitzen die Leute da und sind plötzlich richtig betroffen. Nicht nur das, die Sorgen gehen los, die Ängste gehen los. Die Menschen beginnen plötzlich über Dinge nachzudenken, was ist, wenn die Bomben morgen bei mir einschlagen. Und das sind natürlich Dinge, die alle irgendwo in einem Wahrscheinlichkeitsraum existieren. Allerdings ist es wichtig, dass du sehr schnell wieder zu Sinnen kommst.
Ja.
Und wenn du die Technik verstehst, wie du deine Emotionen regulierst, das heißt, du merkst, da ist gerade was, es schießt nach oben, aber wie reguliere ich mich runter? Und auf einer Emotionsstufe gibt es sogenannte 10 Stufen. Wenn du bei 0 wärst bei der Emotion, bist du tot.
Ja? Wollen wir alle nicht, ja.
Wenn du ganz oben bist, zwischen 7 und 10, bist du kurz vor einem Burnout. Das sind die Leute, die wie verrückt nur mehr laufen, die haben auch einen Tunnelblick. Das sind auch die Menschen, die, wenn Apple ein neues Produkt bringt, 3 Tage vorher schon von einem Store sind. Die sind in der Begeisterung. Ja. Also in dieser Emotionsstufe ist Begeisterung. In dieser Emotionsstufe sind schwerste Depressionen Wut, nicht Ärger, sondern Wut. Und das sind meistens so Phasen, wo jemand Dinge tut, die hochirrational sind. Du kaufst dir das neueste Gerät, obwohl du es nicht brauchst. Du kaufst dir die teuerste Handtasche und denkst dir nachher, was habe ich da getan? Versuchst es dir rationell zu erklären. Genauso wie mit Angst kannst du Menschen lenken. Schau dir an, die rechten Parteien, eine AfD, lenkt Menschen mit Angst zum Beispiel. Ja, so. Wenn du dich dort nicht regulieren kannst, und von dieser Stufe 7 bis 10 wieder runterkommst auf die gesunden Ebenen, das ist so 3 bis 6, wo du durchs Leben gehst, du siehst, was passiert, aber du triffst bessere Entscheidungen. Wenn du das nicht schaffst, wirst du halt ein Spielball der Welt. Und du hast es in der HR-Welt in den letzten Jahren erwähnt oder erzählt, Buzzwörter gehen hoch, jeder muss das machen. Wir müssen jetzt Social Recruiting, wir müssen das, jedes. Oh mein Gott, ich komme nicht hinterher. Sind wir auf TikTok, sind wir nicht dort? Du hast plötzlich Unternehmen, die sich zum Affen machen da draußen, weil du musst das Spiel ja spielen. Oh Gott, diese Generation will nicht mehr arbeiten wollen. Die arbeiten wollen die nicht. Oh, der alte weiße Mann. Du stehst plötzlich da und denkst dir, Leute, seid ihr wahnsinnig geworden?
Ja.
So. Ja. Und Emotionsregulierung ist der professionelle Zugang, dir Tools, Techniken anzulegen, damit die Dinge im Außen dich vielleicht im ersten Moment ganz normal mitnehmen, du bist ein Mensch, aber du sehr schnell wieder zu dir kommst, zu Sinnen kommst. Wenn du das bei SAP damals erlebt, SAP waren der ersten Unternehmen, die einen Global Head hatten für Mindfulness, den Peter Postelmann, wo es um das Thema Atmung gegangen ist. Ist einer der Techniken, aber da gibt es noch viele andere Sachen. Und alle, die immer fragen, was ist die wichtigste Technik, die du heute in der Arbeitswelt brauchst, ist, du musst es schaffen, ruhig zu bleiben. Wie? Durch die Regulierung deiner Emotionen.
Ja.
Und das verstehen viele auf einer globalen Ebene, ist das ist ja schon durchgedrungen, aber im klassischen Arbeitskontext geht es den Leuten auch vorbei, die glauben, dass das, da geht es um Meditation. Da geht es aber nicht um Meditation, da geht es darum, dass du verstehst, wie dein Körper einfach funktioniert und wie du dich regulierst.
Ja, und das ist insofern ja erstmal spannend, weil wir total viel immer über Business, über Effizienz, jetzt reden wir über Technologie und so weiter, ja, aber dass wir über Emotionen sprechen, das ist immer noch, das Stand heute quasi, wie soll ich sagen, tabu ist es nicht, aber es wird einfach zu wenig gemacht. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind und uns es nicht schönreden, wie Entscheidungen getroffen werden, dann haben die oftmals was mit den Emotionen zu tun. Ja, entweder um meinen eigenen Status zu erhöhen, meinen Zielen, die ich monetär vielleicht auch belohnt bekomme, was zu tun. Ja, das heißt, im Grunde entscheiden wir ganz viel über Emotionen und reden es uns dann in einem System schön. Und ich finde es eigentlich deswegen gerade besonders gut, dass du jetzt dieses Thema aufgreifst. Ich hatte das mit der Lena Rogel auch mal,
ja,
warum
genau
wir Emotionen brauchen als Führungskraft. Das ist eine der erfolgreichsten Folgen meines Podcasts hier bei Klartext HR. Und jetzt greifen wir das wieder auf. Es ist einfach wichtig, ne?
Es ist so, sag mal so, wenn du mit einem Auto fährst, mit einem klassischen Benziner, dann weißt du, da kommt Benzin rein. Und du weißt, du hast eine Gangschaltung, wenn es nicht eine Automatik ist, und du weißt, wie du die Kupplung trittst und wie das funktioniert mit dem Leerlauf und Gang nach oben schalten. Das heißt, du kennst die Mechanik und deshalb kannst du das Auto auch energieschonend fahren. Spritschonend fahren, nennt man das manchmal auch. So. Ja. Wir erleben aktuell eine Welt, wo die letzte Gallup-Studie zeigt, dass zum Beispiel in Europa ungefähr 20% der Belegschaft Dienst, also einfach sagt, ich bin gern bei der Arbeit dabei, und ungefähr so 80% bis 90% sagen, ich mache Dienst nach Vorschrift bis hin zu, ich arbeite gegen meine eigene Firma. Und ein Großteil wechselt auch nicht den Job, sondern sagt, ich sitze das einfach aus. Das heißt, wir haben ein riesen Engagement-Problem. Wann hast du Engagement-Probleme? Wenn Menschen in Stocken geraten, wenn sie sich Sinnfragen stellen, wenn sie nicht mehr wissen, wozu das Ganze. Dienst nach Vorschrift ist meistens von der Emotion verhaftet in einer Frustration. Die da oben haben entschieden, keiner hat es mir erklärt, keine Ahnung, was wir da tun. Ich mache keinen Schritt mehr, 17 Uhr bin ich weg.
Ja.
Wir haben mittlerweile das auf einer globalen Ebene als Riesenproblem. Dann hast du die zunehmenden Krisenherde zunehmen. Du merkst, dass die Burnouts nach oben gehen, die Verschreibung der Antidepressiva nimmt zu. Du merkst, dass Menschen am Arbeitsplatz zunehmend Zukunftsängste haben. Das übertragen sie auf ihre Kinder. Wir merken, dass immer mehr Menschen oder keine Kinder bekommen wollen. Die Geburtenraten gehen zurück, was für eine Wirtschaft und eine, so wie wir sie aufgebaut haben, ein Riesenproblem ist. Wir merken, dass Menschen Riesenängste haben, und die einzigen, die die Ängste ansprechen, sind rechte Parteien, die zunehmen. Das heißt, wenn du dir das Konstrukt anschaust, merkst du, dass alles zusammenhängt. So, dann werden die Krisenherde mehr. Dann merkst du, dass das Klima zunimmt. Wenn du hier nicht verstehst, dass du eigentlich ein komplettes Opfer sein wirst der Umstände, wenn du nicht deine Emotionen regulierst, dann hat das halt nichts mehr mit Nice to Have zu tun, sondern wir werden auf eine neue Zweiklassengesellschaft zu steuern. Die einen, die ganz bei sich bleiben, und die anderen, die ein Spielball da draußen werden. Und wer das früher immer verstanden hat, war Marketing. Du weißt, dass du Produkte immer verkaufst. Ja. Emotionen. Die Firma Coca-Cola hat dir Bilder verkauft, die Familie sitzt am Tisch, kühles nass. Oh. Bei Harley Davidson kaufst du kein Motorrad, du kaufst Freiheitsgefühl, das Motorrad gibt's halt dazu. Weißt du, was ich meine? Das heißt, Emotionen haben immer schon funktioniert. Nur, es war egal. Ich habe mir das Produkt gekauft. Cool, ich habe ein iPhone, ich bin einzigartig. Alles gut. Ich habe auch die ganzen Apple-Produkte. I love it. Nur jetzt zum ersten Mal merken wir, dass im Außen Dinge passieren, die nicht mehr aufhören. Die Krisen werden nicht weniger. Und es wird auch nicht nächste Woche vorbei sein. Wir haben während Corona erlebt, dass eine Gesellschaft, die nicht Emotionen regulieren kann, gespalten wird in: Ich lasse mich impfen und alle anderen sind böse. Und was? Du lässt dich impfen, du Opfer der Regierung.
Ja.
Spaltung pur. Ja. Und das war nur eine Art Vorschau auf das, was passieren kann. Und wenn ich mit Firmen arbeite, du bekommst es halt mit, dass sie sagen, die Leute brauchen Orientierung. Die Leute sollen mit KI umgehen. Die Leute sollen aus dem Unternehmen heraus innovativer arbeiten. Nur, dann sagen die Leute haben Angst vor der KI. Die Leute haben Angst vor Jobverlust. Das heißt, wenn du dir die Aktienmärkte anschaust, der Aktienmarkt hat nervös reagiert. Es sind nur Emotionen. Und deshalb ist es so, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, wo du als Führungskraft verstehen musst oder auch überhaupt in der Gesellschaft verstehen musst, wenn du mittlerweile sagst, Emotionen sind nett, dann hast du leider nicht verstanden. Also du hast den Schuss nicht gehört.
Ja.
Ja. Und deshalb ist es jetzt einfach ein knallharter Hardfact, den du lernen musst. Das ist auch kein Softskill mehr. Das ist ein Hardskill, weil du sonst keine Chance mehr hast oder schwer Chance hast, mit dieser Welt umzugehen.
Absolut. Da bin ich jetzt sofort dabei, und ich finde es auch faszinierend, dass du ja im Prinzip ganz stark früh ansetzt, ne? Gerade bei den jungen Menschen, um ihnen das einzubläuen und sagen, beschäftig dich, bevor du ins Berufsleben kommst, damit es ist extrem wichtig. Jetzt haben wir hier natürlich einen HR-Podcast. Jetzt ist so die Frage, wir versuchen ja, bestehende Systeme zu verändern. Das heißt, wir haben Führungskräfte, die konditioniert sind auf tough sein, souveräne Entscheidungen treffen, vielleicht auch die ein oder andere Emotion bewusst runterzuschlucken. Ja, dann hat man es möglicherweise mal wieder geöffnet und heißt das, was ist mit dir heute wieder los? Du bist heute so emotional, so will heißen, so unprofessionell. Ja, vielleicht auch was, was man dann gerne einer Frau gegenüber sagt. Also du kennst das alles ganz furchtbar. Wo setzen wir denn jetzt in Organisationen gesund an, um das zu verändern?
Also zu Männern, Männer sind ja auch emotional. Die hauen ja auch am Tisch, aber dann sagt man, sie sind Macher. Ja, also, wenn der Friedrich Merz am Tisch hat, sagen alle, sie sind Macher. Obwohl er der emotionalste Politiker aktuell von allen ist. Ja? Ja, und manchmal Dinge raushaut, wo du dir denkst, Alter, hättest du kurz drüber nachgedacht. Ja, es ist so, wenn du in Organisationen arbeitest, ich arbeite die Hälfte meiner Zeit mit Kindern, die andere mit Führungskräften. Und wenn du dort letztens ein großes Finanzinstitut in Europa, da versuchst du plötzlich das Thema der Emotionsregulierung einzubringen. Ja. Na, da kannst du nicht zu dem High-Performance-CEO gehen und sagen, Alter, wir reden jetzt über Emotionen, vergiss es. Ja. Also bei uns, wenn wir arbeiten, wenn wir Sachen machen, gibt es immer drei Ebenen. Das ist Purpose, People, Performance. Und in diesem Fall musst du über Performance sprechen. Und es ist so, die besten Menschen, die ich weltweit kennengelernt habe, die Performance liefern, also Formel-1-Fahrer, Skispringer, Skifahrerinnen und so weiter, die haben alle das Emotionsregulierungsspiel im Game. Das heißt, wenn ein Lewis Hamilton in die Kurve fährt mit 200 km/h, muss der einen Puls haben, der so niedrig ist, dass der sich nicht, wenn der emotional ist, schießt der raus. Wenn einer der besten Skifahrer der Welt emotional ist, schafft er nicht in richtigen Momenten, wenn der ausrutscht, wieder in die Kurve zu kommen. Wenn du das so framest, wenn du über High Performance sprichst, wenn du plötzlich über diese Thematiken sprichst und das so ins Spiel bringst, sagt natürlich jeder Super CEO oder jeder Vorstand oder jede Führungskraft, shit, I wanna know more. Wie kann ich meine Gedanken so steuern, dass meine Gedanken mir in die Karten spielen? So, das ist Mind Management. Und plötzlich redest du über Mind Management und die Realität ist beim Mind Management dahinter. Die wollen dann plötzlich wissen, wie funktioniert das? Wie kann ich noch performanter sein? Und dann bringst du die Technik ins Spiel. Das heißt, die Kunst ist in Organisationen, immer über das Thema zu sprechen, was die Leute wirklich interessiert. Du brauchst trojanische Pferde. Und das Schöne ist, Menschen, die emotionsreguliert sind, sind die besten High-Performer der Welt. Die brennen auch nicht aus. Leute, die aus Emotion heraus Performance liefern, bringen es zwar kurz, dann hast du einen Peak, allerdings im nächsten Moment sacken sie wieder ab. Du kennst sicher diese Leute, die, bestes Beispiel, Andre Agassi. Andre Agassi wollte immer Platz 1 sein im Tennis. Dann hatte er es, danach kam der große Absturz. Und er hat gesagt, er war dann so am Boden und musste sich die Frage stellen, will er wirklich Tennisspieler sein? Warum hat er das gemacht? Und dann kam die Freude. Dann war er bei sich und kam wieder an die Spitze. Und Menschen, die Performance liefern müssen, egal ob Führungskräfte, in der HR, im Sport, Eltern, je cooler du bleiben kannst, umso weiter kommst du. Und du kannst jetzt cooler werden, indem du Lebenserfahrung hast, wie Oma und Opa, die immer entspannt sind, auch wenn die Kinder schreien und sich denken, ach, ist ja nur ein Kind, ist normal. Oder du bist noch nicht mit dieser Lebenserfahrung ausgestattet, aber du managst das selber, deinen Gedanken zu steuern. Und wenn du über diese Schiene reingehst, sind am Ende des Tages alle dafür offen. Du musst halt nur eine Sprache wählen, die sie alle verstehen. Du darfst nicht plötzlich von der Seite kommen, dass sie es in eine Ecke schieben von, oh mein Gott, jetzt reden wir über die Gefühle und so. Am Ende redest du eh über Gefühle, aber das Einstiegstor ist ein anderes. Und ich habe noch nie eine Führungskraft erlebt, die nicht performanter sein möchte, die nicht produktiver sein möchte. Und witzigerweise, Emotionsregulierung führt halt dazu, dass deine Performance und deine Produktivität halt extrem ansteigt und zwar bis zum optimalst Möglichen für dich. Und das ist natürlich das Beste.
Ich glaube, dass man der Argumentation total folgen kann, absolut. Und ich bin auch sicher, dass du das immer in den richtigen Kommunikationsframing quasi bringen musst, je nachdem, mit wem du dich unterhältst. Jetzt trotzdem die Frage auch abschließend, mit welchem Tipp könnten denn jetzt HR-Verantwortliche sowas im Unternehmen systematisch voranbringen, wenn sie sagen, das kann ich alles verstehen. Ich kann natürlich auch über Performance reden, aber sobald ich dann jetzt trotzdem diesen, und die können das ja auch nicht so bildlich dann darstellen, die haben ja auch nicht die Reichweite, die stehen nicht auf den Bühnen, sondern die haben eine ganz klassische Organisation, haben AnsprechpartnerInnen, bei denen sie vielleicht sich selber auch schon mal gedacht haben, Mensch, wenn er oder sie mit ihren Emotionen ein bisschen mehr umgehen könnte, dann wären die Probleme, über die wir faktisch reden, gar nicht da. Hast du da noch irgendeinen Tipp, how to start?
Schau dir bei diesen Menschen die größten Probleme an und versuch diese zu adressieren und ihnen dafür Tools zu geben. Was meine ich damit? Ein großer Baukonzern, den ich kenne, da ist genau das mit der Personalabteilung und die Person ist bei einer der Tochterfirmen Personalleiterin und sie hat gemerkt, dass bei vielen Führungskräften und vielen dort in den Teams die Müdigkeit zunimmt. Die Leute werden immer müder, sie werden gereizter und sie hat das Thema der Müdigkeit angesprochen und das Thema der Entlastung. Und wenn du Dinge ansprichst, wo die Leute sagen, ah, endlich spricht einer drüber. Das Thema, in dem Fall war das Thema Energiemanagement.
Okay.
Welche Tipps und Tricks gibt es, damit ich mehr Energie im Alltag habe? Und die Leute glauben, das ist der Kaffee oder es ist ein Obstschüssel oder so.
Ja, ja.
Plötzlich sind sie dafür offen. Und die hat das wirklich geschafft, dass sie über ein Thema gesprochen hat, das die Leute wirklich interessiert, Energiemanagement. Und hat beim Thema Energiemanagement darüber fachliche Sachen gesprochen. Und zwar einer der fachlichen Themen, die mit Studien belegt sind, ist, hast du negative Gedanken bei einem Job, verlierst du um, glaube ich, 20-30% schnelle Energie.
Okay.
Nimmst du dasselbe Thema an, aber näherst dich anders mit einer anderen Fragestellung, behältst du die Energie und bist lösungsorientiert. Plötzlich sitzen die da und denken sich, oh shit, plötzlich gibst du dann die Übung und sagst, ich gebe euch ein paar Sachen, die bei uns in der Firma sind, wie denkst du drüber? Jeder für sich selbst. Dann schreiben sie es auf, dann hast du so eine Tabelle, mache ich es eher aus der Sichtweise, es soll weg von mir, das kostet dich Energie. Oder muss ich mich dem sowieso stellen und wofür könnte eine Chance sein? So, dann sitzen die da für sich, jeder für sich alleine und haben plötzlich vor sich so dieses, oh shit, die Perspektive, die ich drauf habe, kostet mich verdammt nochmal viel Energie. Kein Wunder, dass ich jedes Mal fertig bin. Dann steigst du ein und sagst, okay, was kannst du jetzt tun? Was für eine Emotion ist dahinter? Ist es Ärger? Ist es Wut? Ist es Trotz? Ist es Widerwille? Dann benennen die das und da macht jeder mit, weil du das wissenschaftlich untersucht ist. Sie haben eine Selbstanalyse, sie bekommen ein Tool an die Hand und plötzlich sitzen sie da und merken, oh, das heißt, wenn das nächste Mal ein Ärger auftaucht, was sind die Tools, die ich dazu habe? Und so nimmst du die Menschen langsam auf die Reise und das funktioniert. Du darfst nur nicht sagen, wir reden jetzt über eure Emotionen, du bist wütend, du bist verärgert, weil sonst hat jeder das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ja? Und das will natürlich keiner hören. Aber gib den Leuten das, was ihr größtes Problem ist, wenn die Leute müde sind und überfordert sind, rede über Energiemanagement.
Also im Prinzip ist das jetzt ja schon ein goldenes Nugget gewesen oder der Diamant in den Bereichen, wo es um Personalentwicklung geht, ne? Weil die sind ja oft diejenigen, die sagen, wir machen die Auswahlverfahren für unsere zukünftigen Führungskräfte. Da muss dieses Thema ja irgendwo auch systematisch reingehen, dass wir nicht über Delegationsfähigkeit und was auch immer, ne, was da so mit drin ist, sprechen, sondern dass Emotionsregulation dort ein wesentlicher Baustein ist. Und ich glaube, da hast du heute echt viel Buzzword Mindset-Arbeit geleistet, ja, dass alle sagen, Mensch, da hat der Ali vollkommen recht und nicht nur er, sondern die Wissenschaft dahinter, mit die du auch ja mit eintrittst.
Klar.
Und wahrscheinlich habe ich auch richtig Bock auf dieses Buch, was du da geschrieben hast.
Hey, es gibt Leute, ich habe letztens eine Führungskraft getroffen, der hat das Buch jetzt 300 Mal gekauft für seine ganzen Führungskräfte, weil er es gelesen hat. Und es ist natürlich ein bisschen provokant geschrieben mit so quasi Bock auf Arbeit oder null Bock auf Arbeit, aber es geht einfach darum, dass beides in uns drinnen ist. Dieses, wir haben Bock oder wir haben keinen Bock, das sind wir alles. Wir sind das als Menschen. Und welche Entscheidungen musst du halt heute treffen, dass auch wenn dein Job so morgen nicht mehr existiert, du trotzdem das Ruder in der Hand hast. Ja. Ist alles wissenschaftlich untersucht. Alles, was da drin steht, ist kein Hokuspokus und so weiter. Aber das Buch war deshalb da, weil ich irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, wir fahren mit dieser Welt gerade an die Wand. Die Leute wissen gerade nicht, was in ihrem Verhalten wichtig ist. Die Leute reden über Buzzwords. So wie du sagst, New Work und das und jenes. Und du denkst ja, können wir mal bitte mit beiden Beinen am Boden stehen bleiben, nach links und rechts schauen, sagen, um was geht's wirklich?
Ja.
Und ich glaube, diesen neuen Realismus brauchen wir.
Sehr schön. Wunderbar. Also ich glaube, auf der einen Seite, Senk, haben wir jetzt einen schönen Schlusspunkt gefunden. Ich hätte natürlich jetzt Bock, noch ganz viel mit dir zu diskutieren, aber ich weiß, du bist auch viel unterwegs. Verbreite deine Mission. Ich war total froh, dass ich heute dich zu Gast hatte, lieber Ali.
Dankeschön.
Und wir diskutieren dann natürlich weiter auf LinkedIn und Co. und wo auch immer wir diese Folge ausspielen werden.
Dankeschön.
Danke dir.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.